Ja, auch ich darf euch begrüßen mit dem Ostergruß. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Ach, so schön, das zu hören. Heute ist Ostermorgen, der höchste Feiertag der Christen. Was für ein Frieden, was für eine Ruhe. So ein herrlicher Tag. Hier in der Gemeinde durften wir heute Morgen bereits eine Anbetungszeit haben. Wir durften gemeinsam frühstücken zur Ehre Gottes, durften diese reichen Gaben Gottes genießen. Vielleicht habt ihr aber auch zu Hause gefrühstückt mit euren Liebsten, mit eurer Familie, ganz entspannt. Und ich hoffe, ihr hattet und habt ganz entspannte Feiertage. Eine Zeit, in der ihr euch erholen könnt. Zeit zur Besinnung, Zeit für Gemeinschaft, Zeit für schöne Osterspaziergänge. Und genauso ist dieser Ostermorgen eine Zeit der Ruhe und der Besinnlichkeit. Doch wenn wir in das Johannesevangelium schauen, dann sieht der Bericht über den ersten Ostermorgen ganz anders aus. Johannes beschreibt uns in Kapitel 20, wie es am ersten Ostermorgen zuging. Ich lese Johannes Kapitel 20 ab Vers 1. Am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie und kam zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander. Und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, bückte sich nieder und sah die Leinentücher daliegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging ins Grab hinein und sah die Leinentücher daliegen und sah das Schweißtuch, das um seinen Kopf gebunden war, nicht bei den leinenen Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Der erste Ostermorgen war gar nicht so besinnlich und ruhig. Wir lesen hier das ganze Gegenteil. Dieser Ostermorgen war geprägt von Hektik und von Verwirrung. Vor 2 Tagen war Jesus gekreuzigt worden. Dann war der lange Sabbat. Und als dieser Sabbat endlich vorbei ist, macht sich eine Frau schon vor Sonnenaufgang auf. Die Hektik beginnt noch in der Finsternis. Maria Magdalena macht sich auf zum Grab. Von dieser Frau hat übrigens Johannes bis dahin noch nichts in seinem Evangelium geschrieben. Sie taucht hier das erste Mal auf. Alles, was wir über Maria Magdalena wissen, das wissen wir aus den anderen Evangelien. Doch diese Frau macht sich auf zum Grab. Und als sie am Grab ankommt, da stellt sie mit Erschrecken fest, der Stein vor der Gruft ist weg. In den letzten Tagen wurde Jesus von seinem Freund verraten. Er wurde von der Elite des Volkes gefangen genommen und verurteilt. Er wurde von den Fremdbesatzern, von den Römern, unschuldig zum Tode verurteilt. Und jetzt haben sie anscheinend auch noch Jesu Leichnam gestohlen. Panik bricht in ihr aus. Verzweiflung macht sich breit. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Ohne in dieses Grab zu schauen, rennt sie zurück und holt Hilfe. Sie holt Simon, Petrus und Johannes. Diese sind aber auch überfordert mit dieser Nachricht und müssen sich selbst von diesem Schrecken überzeugen. Sie rennen also sofort los zum Grab und lassen Maria Magdalena einfach stehen. Am Anfang rennen sie noch gemeinsam, diese 2 Jünger, doch anstatt den ganzen gemeinsamen Weg zu bestreiten, rennt der eine schneller als der andere. Er kommt zum Grab schaut hinein, sieht die Tücher Jesu dort liegen, aber er traut sich nicht hineinzugehen. Endlich kommt der andere Jünger, Petrus, an. Ohne zu zögern geht er in das Grab hinein und er sieht die leinenen Tücher Jesu und daneben die Tücher von Jesu Kopf, fein zusammengefaltet, an einem extra Ort liegen. Sie beginnen zu verstehen, was hier passiert ist. Die Jünger beginnen zu glauben. Doch sie erzählen Maria nichts davon. Sie lassen sie einfach allein und weinend am Grab zurück. Jeder Aspekt dieser Geschichte schreit nach Überforderung. Anstatt von Frieden lesen wir von Hektik und von psychischem und emotionalem Stress. Aber warum ist dann Ostermorgen überhaupt ein Fest? Das klingt ja überhaupt nicht nach einem Grund zu feiern. Lasst uns weiterlesen, was hier geschrieben steht. Ich lese ab Vers 11 bis Vers 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich ins Grab und sah zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen am Kopfende und den anderen am Fußende, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und diese sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie antwortete ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus sprach zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann werde ich ihn holen. Jesus sprach zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte zu ihm: Rabboni, das heißt Meister. Jesus sprach zu ihr: Berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kam und berichtete den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er das zu ihr gesagt hatte. Vorher war alles nur Stress, Hektik und Verwirrung. Und dann kommt der Auferstandene. Er kommt und bringt Ruhe und Frieden hinein. Die Auferstehung bringt Ruhe. Und diese Ruhe gilt auch uns. Und heute wollen wir darüber nachdenken, wie die Auferstehung uns Ruhe schenkt. Und sie tut das in zwei grundlegenden Wegen. Erstens schenkt sie uns Ruhe, weil der Auferstandene unser Meister ist. Und zweitens schenkt sie uns Ruhe in der Beziehung zu Gott, dem Vater. Ich möchte noch einmal den Vers lesen, wo sich die gesamte Situation ändert. Vers 16. Jesus sprach zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte zu ihm: Rabboni, das heißt Meister. Jesus ruft Maria bei ihrem Namen. Sie wendet sich um und erkennt: Der Gärtner, das ist der Herr über Leben und Tod. Rabboni, mein Meister, ruft sie. Und die Furcht in ihrem Herzen weicht der Ehrfurcht. Maria hat einen toten Jesus gesucht und sie hat einen lebendigen Christus gefunden. Das schenkt Ruhe. Die Auferstehung schenkt Ruhe, weil Jesus unser Meister ist. Aber warum schenkt genau diese Erkenntnis Ruhe? Dieser Jesus war mehr als nur ein weiser Lehrer oder ein moralisches Vorbild. Dieser Jesus war kein gewöhnlicher Mensch. Er war der Sohn Gottes. Ein toter Lehrer schenkt uns keine Ruhe, höchstens von Hausaufgaben. Doch der lebendige Jesus Christus, der Tod und Hölle durchschritten hat und weiterlebt, er bringt uns wahrhaftig Ruhe. Er kann uns Frieden bringen. Und die Auferstehung zeigt die Macht Christi. Das leere Grab ist der Beweis Das letzte Wort gehört nicht dem Tod, sondern Jesus. Wo Tod war, ist Leben. Wo Furcht herrschte, bricht Frieden an. Denn wer den Auferstandenen als Herrn hat, der braucht nichts mehr zu fürchten. Dieser Jesus ist auch der Herr über unsere Furcht. Natürlich haben wir andere Ängste, andere Sachen, vor denen wir uns fürchten, als wie an diesem Ostermorgen vor 2000 Jahren. Doch egal, ob es um unsere Gesundheit geht, ob es die politische oder wirtschaftliche Unsicherheit ist, egal, ob dich Zukunftsfragen plagen oder die Vergangenheit einfach nicht loslassen will. Jesus hat das Grab hinter sich gelassen, um dir zu zeigen, er hat es in seiner Hand, er hat es unter Kontrolle. Unsere ganze Angst, unser ganzer Stress, unsere Hektik, unsere Sorgen, sie alle plagen uns und wollen manchmal einfach nicht gehen. Doch die Wahrheit ist, sie sind vergänglich. Und sie können nicht vor dem Unvergänglichen bestehen. Sie können nicht vor diesem Herrn bestehen. Er hat die Macht über Tod und Leben. Keine Sorge, kein Problem ist diesem Herrn zu groß. Der Auferstandene herrscht. Und wer in seine Herrschaft tritt, der findet Ruhe. Nicht, weil die Probleme sofort verschwinden, sondern weil sie dann in seiner Hand liegen, weil sie unter seiner Kontrolle sind. Dieses Bekenntnis, was Maria hier spricht, Rabuni, dieses Meister, es darf nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben. Nein, es darf unser Leben prägen. Ehrfürchtig, demütig und vertrauend dürfen wir zu diesem Jesus kommen. Mit allem, was uns das Herz schwer macht, mit unserer ganzen Last dürfen wir zu Jesus kommen. Und wir dürfen sagen, du bist Herr, du bist der Auferstandene, Herr, hilf. Wenn du dich jetzt fragst, warum dieser große Jesus sich gerade um dich kleinen Menschen kümmern sollte, dann darf ich dir sagen, weil er dich kennt und weil er dich liebt. Dieser mächtige Herr ist ein Herrscher, der uns beim Namen anspricht. Als Jesus Maria beim Namen ruft, dann ist das mehr als eine persönliche Ansprache. Es ist der Klang von Herrschaft und Nähe zugleich. In der antiken Welt war das Aussprechen des Namens mehr als nur ein Kennzeichen. Es war ein Akt der Nähe, ein Akt der Beziehung und des Besitzes. Jesus ruft also Maria hier nicht einfach oberflächlich, sondern er ruft es von Herzen. Und in diesem Moment löst sich ihre Angst auf. Sie weiß, dass sie gemeint ist. Sie erkennt, dass sie gewollt und anerkannt ist. Und Jesus hält mit diesem einen Wort die perfekte Predigt. Maria. Jesus offenbarte sich Maria nicht, indem er ihr sagte, wer er war, sondern indem er ihr sagt, wer sie ihm war. Der Erste und der Letzte, das Alpha und das Omega, der Schöpfer und der Erlöser, der auferstandene Herr, er beginnt nicht, sich selbst zu definieren. Jesus zeigt, wer er ist, indem er Maria zeigt, wer Maria für ihn ist. Ganz ruhig, ganz sanft und doch zugleich mächtig ruft er sie, Maria. Und eine Welle von Geborgenheit bricht über sie hinein. Frieden kommt in ihr Herz, denn Jesus ist da. Seine Stimme wärmt wie ein Lagerfeuer am Abend. Seine Stimme gibt Halt wie eine feste Umarmung eines treuen Freundes. Die Worte Jesu stehen unerschütterlich wie ein Fels inmitten aller Unruhe dieser Welt. Die Furcht und die Hektik legen sich und Zuflucht und Rückhalt machen sich breit. Maria darf wissen, Jesus kennt sie und er kennt sie bis ins Innerste. Ihre Sehnsucht ist ihm nicht egal. Er lässt sie nicht weiter weinen wie die Jünger und nicht im Ungewissen stehen, sondern er lädt sie ein, in Beziehung zu treten. Und das dürfen auch wir wissen. Jesus ist ein mächtiger Herrscher. Und er ist ein mächtiger Herrscher, der Beziehung zu uns will, der uns nah ist. Er liebt uns und er will uns nah sein. Wir sind diesem mächtigen Gott nicht egal. Wir sind ihm wichtig. Jesus ist aus Liebe zu uns ans Kreuz gegangen und aus Liebe zu uns auferstanden. Vielleicht fühlst du dich gerade übersehen. In der Familie, weil du leiser bist als deine Geschwister oder du das Gefühl hast, dass du im Schatten deiner Geschwister stehst. Vielleicht fühlst du dich auf Arbeit übersehen. Du verrichtest treu deine Arbeit, doch nie gibt dir jemand ein Feedback dazu oder mal ein Danke, sondern vielmehr vermitteln sie dir den Eindruck, dass du einfach nur eine Nummer bist von vielen. Vielleicht fühlst du dich auch in der Anonymität der Stadt verloren. Jeden Tag sieht man Tausende von Gesichtern, doch man kennt keinen und alle laufen einfach an einem vorbei. Und vielleicht fühlst du dich sogar von Gott übersehen. Doch ich darf dir sagen, Jesus Christus sieht dich. Er sieht dich und kennt dein Herz. Er übersieht dich nicht. Denn Jesus hatte dich im Sinn, als er ans Kreuz ging. Er litt und starb, weil er deine Schuld und Strafe sah. Er hatte dich im Sinn als auferstandener Herr. Er lebt, damit du wissen darfst, bei ihm ist ewiges Leben und ewige Ruhe. Er hat sein Leben verloren, damit du leben kannst. Er hat deine Schuld getragen. Und er ist zum Leben auferstanden, damit du in deiner dunkelsten Nacht sein Licht spürst. Damit du seine Liebe erfährst. Damit du nie wieder zweifelst, dass er dich jemals verlassen würde. Denn wie es in Hebräer 13, Vers 8 steht, Jesus Christus ist gestern und heute derselbe in Ewigkeit. Seine Auferstehung bedeutet, er hört nicht auf, uns zu lieben, zu erziehen und zu führen. Und die Verheißung aus Psalm 139 gilt immer noch. Du bist bei mir, wenn ich mich niederlege und wenn ich aufstehe. Diese doppelte Dimension, überwundener Tod und unveränderliche Treue, bildet das Fundament unserer Ruhe. Wir ruhen nicht in unseren Leistungen, sondern in der Realität des auferstandenen Herrn. Diesem Herrn, der uns persönlich kennt. Maria hört ihren Namen. Und wir dürfen hören, wie Jesus uns anspricht. Nicht in abstrakten Begriffen, sondern ganz persönlich. Und Jesus sagt, ich habe dich gesehen. Ich kenne dich. Ich rufe dich bei deinem Namen. Du bist mir wichtig und du bist mein. Wendest du dich zu diesem Jesus, wenn er ruft? Erkennst du, wer er wirklich ist? Und erkennst du, wer du ihm bist? Der Auferstandene ruft dich und er ruft dich bei deinem Namen. Er ruft dich ganz persönlich. Diesem Ruf dürfen wir als Christen täglich folgen. Wir dürfen uns gehalten und angenommen wissen. Dürfen jeden Tag in dieser Beziehung leben und durch die Bibel, die wir lesen und durchs Gebet, dürfen wir mit ihm reden und auf seine Stimme hören. Wenn du diesen Jesus aber noch nicht als Herrn in deinem Leben hast, dann reagiere auf seinen Ruf. Antworte dem Auferstandenen, er ruft dich. Übergib ihm dein Leben. Lass ihn Herr über dein Leben sein. Gib dein Leben in seine Hand und du darfst die Ruhe der Auferstehung in deinem Leben spüren. Denn der Friede Gottes wird dein Herz überströmen. Der zweite Punkt, wie uns die Auferstehung Ruhe schenkt, ist in der Beziehung zu Gott, dem Vater. Ich lese noch einmal den Vers 17. Jesus sprach zu ihr, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Kennt ihr das, wenn man manchmal mit einer Situation überfordert ist und nicht weiß, wie man reagieren soll? Da kommen die lustigsten und unterschiedlichsten Reaktionen zustande. Da reagiert man einfach ganz komisch, weil man selbst überfordert ist. Bei mir kann es passieren, dass wenn ich mit der Situation überfordert bin, dass ich mein Gegenüber dann einfach 1:1 spiegle. Ich mache einfach genau, was mein Gegenüber macht. Meine Reaktion geschieht aus purer Überforderung und meistens überfordere ich mein Gegenüber damit dann auch. Hier sagt Jesus zu Maria, dass sie ihn nicht berühren soll. Und ich kann mir vorstellen, wie sehr das Maria überfordert haben muss. Nach dieser ganzen Hektik der letzten Tage, nach dem Verrat, nach der Verhaftung, dem Prozess, der Hinrichtung Jesu, nach all dem sieht sie endlich ihren Herrn wieder. Sie sieht Jesus wieder und sie möchte ihn doch einfach nur umarmen. Sie möchte sich einfach nur an diesen Herrn klammern und ihn nicht wieder gehen lassen. Sie will ihn nicht wieder verlieren. Aber der Herr erlaubt es nicht. Jesus sagt das hier nicht, weil er mit der Situation überfordert ist, sondern aus einem ganz einfachen Grund. Er sagt es der Frau, die gerade noch so irdisch gesinnt war. Er sagt es der Frau, die gerade noch den Leib Jesu gesucht hat. Sie wollte die Leiche finden. Und er sagt ihr, dass sie nicht so aufs Irdische bedacht sein soll. Es geht hier darum, dass Jesus Maria sagt, dass die Beziehung zu ihm jetzt in einer ganz neuen Weise wird. Die Beziehung zu ihm wird nach der Auferstehung anders sein. Er ist nicht auferstanden, um wieder als Mensch durch Galiläa zu ziehen, wieder unter ihnen zu leben, sondern er ist auferstanden, um in den Himmel aufzufahren. Und von dort wird er den Heiligen Geist aussenden. Und deshalb wird die Beziehung zu Jesus nicht mehr so sein wie vorher. Diese neue Beziehung zu ihm ist überhaupt nicht mit der Beziehung vorher zu vergleichen. Durch den Heiligen Geist haben wir Zugang zu Jesus. Wir haben Jesus im Herzen, ständig bei uns. Wir sind nicht von ihm getrennt, auch wenn wir ihn nicht sehen. Wir kennen das ja nur so. Aber für Maria war das eine gewaltige Änderung, eine ganz neue Sache. Und deshalb sagt Jesus zu ihr, berühre mich nicht, um zu zeigen, die Beziehung wird von ganz neuer Qualität sein. Und auch die Beziehung zu Gott, dem Vater, wird anders werden. Jesus sagt ja in Vers 17 zu Maria, dass er den Jüngern eine Nachricht ausrichten soll. Und zwar, dass Jesus zu seinem Vater und zu ihrem Vater auffahren wird. Dass er zu seinem Gott und zu ihrem Gott auffährt. Bis zu diesem Punkt hat Jesus seine Jünger nie Brüder genannt. Er nannte sie Diener und er nannte sie sogar Freunde, aber nie Brüder. Aber jetzt, da er von den Toten auferstanden ist, sagt er, meine Brüder. Jesus hebt sie in einen ganz neuen Stand. Jesus hebt uns in einen ganz neuen Stand. Wir sind Jesu Brüder und Schwestern. Jesus war ja schon immer der Sohn, von Ewigkeit her. Doch als er auferstand, brachte er uns in dieselbe Beziehung zu Gott, die er hatte. Jesus ist der Erste, er ist die Erstlingsfrucht, aber nicht, um uns außen vor zu lassen, sondern um uns mit hineinzunehmen in diese Beziehung zu Gott, dem Vater. Wir sind Kinder Gottes und wir sollen als Kinder Gottes leben. Diese Erkenntnis, als Kind Gottes zu leben, das ist nicht nur ein theologischer Begriff, es ist eine Realität, die unser Glaubensleben prägt. Denn es ist eine Quelle echter Ruhe. Wir sind ja nicht einfach so Kinder Gottes. Wir Menschen sind Sünder. Wir haben gegen den Reinen, gegen den Heiligen, gegen den ewigen Gott gesündigt. Das heißt, wir haben uns gegen seinen Willen aufgelehnt, gegen ihn rebelliert. Und dadurch kam eine Trennung hinein in die Beziehung. Wir können nicht einfach so zu diesem Gott kommen. Die Sünde hat uns von Gott getrennt. Wir haben dadurch nicht nur seine Ferne verdient, sondern eine ewige Strafe. Doch diese gerechte Strafe nahm Jesus auf uns. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Daran durften wir uns besonders am Karfreitag erinnern. Und jeder, der an diesen Jesus Christus glaubt, dem sind die Sünden vergeben. Der ist reingewaschen durch Jesu Blut. Der ist reingemacht. Jeder, der zu Jesus gehört, dem wird die Gerechtigkeit Jesus angerechnet. Und die Auferstehung bezeugt jetzt, Gott hat dieses Opfer angenommen. Sein Zorn ist gestillt. Wir dürfen jetzt ohne Furcht zu Gott kommen, weil die Gerechtigkeit Gottes an uns vollbracht ist durch Jesus. Durch Jesu Tod und Auferstehung wird Gott auf ganz neue Weise zum Vater. Jesus selbst lebt in dieser einzigartigen Beziehung zum Vater. Er nannte ihn Abba, das heißt Vater, das heißt Papa, auf ganz intime und kindliche Art und Weise. Nun aber teilt er diese Beziehung mit uns. Wir sind Kinder Gottes. Mein Vater und euer Vater. Mein Gott und euer Gott. Das ist keine Nebensache, das ist das Herz des Evangeliums, weil wir Beziehung zu Gott haben dürfen. Durch Jesu Tod und Kreuz ist die Trennung zwischen Gott und dem Mensch aufgehoben. Die Sünde, die wie eine Mauer zwischen uns und Gott stand, ist überwunden. Und in der Auferstehung besiegelt Gott dieses Werk. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Nein, die Beziehung ist wiederhergestellt. Wir können zu Gott kommen. Und sie ist noch viel mehr als wiederhergestellt. Sie ist erhöht. Sie ist viel tiefer. Sie ist erneuert. Es ist, als ob Jesus uns mit hineinzieht in den innersten Kreis göttlicher Liebe. Und wir dürfen die Liebe des Vaters kennenlernen. Wenn man Eltern mit ihren Kindern beobachtet, dann sieht man etwas, das so selbstverständlich ist, dass man es eigentlich jedes Mal übersieht. Man sieht das ganz besonders bei frisch gewordenen Eltern mit ihren Babys. Die Kinder werden geliebt, bevor sie etwas leisten. Alles, was so ein kleines Baby kann, alles, was so ein kleines Baby leistet, macht entweder Arbeit, Lärm oder es stinkt. Es ist auf keinen Fall nützlich. Und trotzdem liebt man das Kind. Genauso dürfen wir als Kinder Gottes wissen, wir müssen nichts leisten. Gott liebt uns. Wir sind geliebt und wir müssen uns diese Liebe nicht verdienen. Sie ist uns gegeben. Und sie ist durch die Auferstehung Jesu bestätigt. Auf diesem Fundament der Auferstehung ruht unsere Beziehung zu Gott. Wir sind Kinder Gottes. Wir alle sind Brüder und Schwestern. Und in einer Welt voller Unruhe und Angst, einer Welt voller Orientierungslosigkeit, ist das die tiefste Quelle der Ruhe. Zu wissen, dass wir einen Gott, einen Vater im Himmel haben. Einen, der uns niemals verlässt. Die Auferstehung Jesu ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern ein lebendiger Grund, auf dem unser Glaube ruhen darf. Die Worte Jesu hier in Johannes 20, Vers 17 sind eine Einladung in eine neue Wirklichkeit, in eine veränderte Beziehung zu Gott, dem Vater. Sie künden davon, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Die Trennung zu Gott ist aufgehoben. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Was einst unmöglich schien, unmittelbare Gemeinschaft mit dem heiligen Gott zu haben, ist nun durch Jesu Tod und Auferstehung Wirklichkeit geworden. Und diese Beziehung zu unserem Vater im Himmel, sie bringt einen Frieden, den die Welt nicht verstehen kann. Einen Frieden, den die Welt auch nicht geben kann. Denn wir dürfen unseren Schöpfer und unseren Erlöser kennen. Wir dürfen einfach mit dem reden, der uns ganz genau kennt. Der weiß, wie es uns geht. Der jede Empfindung und jeden Gedanken von uns kennt. Wir dürfen ihm alles erzählen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er sich unserer annimmt. Dass er es gut mit uns meint. Es steht sogar geschrieben, dass uns alles zum Besten dienen muss. Und dieser Gott geht mit uns durchs Leben. Durch die Höhen des Lebens, aber auch durch die Tiefen des Lebens. Er ist für uns da. Und am Ende steht diese große Gewissheit: Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, wie es in Römer 8 steht. Die Auferstehung ist der Sieg der Liebe. Sie ist Gottes Ja zu uns. Unwiderruflich, unauslöschlich. Wenn Jesus sagt, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, dann bedeutet das, wir gehören dazu. Wir sind Teil der Familie Gottes, geliebt nicht wegen unserer Leistung, sondern weil der Vater uns wollte. Gehalten nicht durch Kraft, nicht durch unsere Kraft, sondern durch die Treue Gottes. Doch diese Worte Jesu fordern auch heraus. Sie laden uns ein, persönlich zu antworten. Nicht jeder Mensch lebt automatisch in dieser neuen Beziehung. Sie muss im Glauben empfangen werden. Wie Maria müssen auch wir Jesus erkennen, als den Auferstandenen, als den Erlöser, als unseren Retter, als unseren Freund und Bruder. Es genügt nicht, von Gott zu wissen. Es genügt nicht, einfach nur christlich sozialisiert zu sein, mal was davon gehört zu haben. Es braucht das persönliche Vertrauen, das kindliche Annehmen der ausgestreckten Hand des Vaters. Wer Jesus als den Auferstandenen erkennt, der erkennt in ihm auch den Weg zum Vater. So möchte ich dir sagen, antworte diesem Jesus. Rede zu dem auferstandenen Herrn. Du kannst laut oder leise beten, ganz allein oder mit jemand anderem zusammen. Und falls du Fragen hast oder Hilfe dabei möchtest, komm gern auf mich oder jemand anderen aus dieser Gemeinde einfach zu. Wir freuen uns, wenn du auch ein Kind Gottes werden möchtest. Heute Morgen durften wir sehen, die Auferstehung schenkt Ruhe. Durch Jesus als unseren souveränen Herrn und Meister und durch unsere neue Kindschaft zu Gott, dem Vater. Möge diese Ruhe zu unserem Alltag werden. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist. Dass du uns schon im Sinn gehabt hast, als du ans Kreuz gegangen bist. Dass du uns gesehen hast und unsere Schuld und dass du sie auf dich genommen hast. Danke, Herr, dass du unsere Strafe getragen hast. Und danke, dass du auferstanden bist und lebst. Danke, dass wir eine lebendige Hoffnung in dir haben. Und danke, dass wir in dir Ruhe finden dürfen. Bitte lass unser Leben von deiner Ruhe geprägt sein. Dass auch andere merken dürfen, welchen Frieden du gibst. Dir sei alle Ehre. Amen.